Lass uns noch mal aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, möchten wir danken, dass wir, weil du lebendig bist, auch heute wieder mit deinem Reden rechnen dürfen. Herr, wir vertrauen so sehr auf dich, dass du es auch tun wirst. Amen. Die Kinderlieder, die wir singen, sind ja gar keine Kinderlieder. Das habe ich ja schon häufiger mal von hier vorne gesagt. Und das sind immer elementare Wahrheiten, die so gelassen ausgesprochen werden, dass Jesus Christus der Sieger ist. Und ich glaube, gerade diese Osterereignisse jetzt sind zum Testfall geworden, ob Jesus Christus wirklich der Sieger ist. Und nicht nur die Osterereignisse sind zum Testfall geworden, auch das Leben jedes einzelnen Christen sind zum Testfall, ob Jesus Christus der Sieger ist. Das müssen wir uns fragen, wenn wir solche Lieder singen. Das sind keine Kinderlieder. Also ich finde das, mich betrifft das immer sehr, wenn ich dann reflektiere, ob das wirklich so ist, ob Jesus Christus der Sieger ist in meinem Leben. Über, haben wir dann gesungen, Hölle, Tod und Teufel. Und diesen Testfall, ob Jesus Christus der Sieger ist, musste Jesus auch aushalten vor Ostern. Ganz aktuell vor Ostern, als dieses Ereignis kam, passierte, was uns sehr betroffen gemacht hat. Und dieses Ereignis, was auch durch alle Medien gegangen ist, nämlich der Absturz des Passagierflugzeuges der deutschen Fluggesellschaft Germanwings. Wenn wir daran denken, können wir das Lied dann noch mit Freimütigkeit singen. Jesus Christus ist der Sieger. Und die vielen medialen Spekulationen über die Umstände des Flugzeugabsturzes ändern nichts an der grausamen Tatsache, dass bei diesem Flug 4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf, es ändert nichts daran, diese Spekulation, dass dabei 150 Menschen, darunter 75 Deutsche, ums Leben gekommen sind. Ändert nichts. Ob der Pilot Selbstmord gemacht hat oder wie man sagt, erweiterten Selbstmord, an dem Resultat spielt das keine Rolle. Und wir singen, Jesus Christus ist der Sieger. Das müssen wir uns vergegenwärtigen, ob wir das singen können. Angesichts dieser letzten 14 Tage, morgen sind es ja 14 Tage her. Es hat Trauerfeiern gegeben und es gibt auch noch Trauerfeiern überall in Deutschland. Trauerfeiern habe ich gesehen, insbesondere in Haltern. Das ist keine 60 Kilometer von hier, sind 58 Kilometer, hatte ich gegoogelt, an dem Josef-König-Gymnasium, an dem 16 Schüler und 2 Lehrerinnen auf dem Rückflug von Barcelona in der verunglückten Maschine saßen. Jetzt haben wir es gesehen in den Medien, Notfallseelsorger und Pastoren und Krisenmanagement sind zusammengekommen. Herr Gauck war sogar in Haltern. Und sie versuchen, den Hinterbliebenen Trost zu geben. Und sie können es nicht. Wir haben, wenn ihr euch daran erinnert, die Fassungslosigkeit von Herrn Gauck im Fernsehen gesehen. Obwohl, wenn Jesus Christus der Sieger ist, dann hätte Herr Gauck das vermitteln können müssen. Weil Herr Gauck ist gelehrter Theologe. Aber vielleicht hat er den Testfall oder hat Jesus diesen Testfall nicht ausgehalten. Ist er nicht der Sieger? Kann er den Hinterbliebenen keinen Trost geben? Es könnte, habe ich mir überlegt, welchen Trost könnte es geben für diese Menschen? Es könnte für diese Hinterbliebenen nur eine Art von Trost geben. Wirklichen Trost könnte es nur geben, wenn das Geschehene rückgängig gemacht werden könnte. Das wäre ein Trost, oder? Das wäre doch mal ein Trost. Oder wirklicher Trost wäre nur möglich, wenn der Tod nur vorübergehend wäre. Wenn der Tod nur vorübergehend ist. Das wäre auch ein Trost. Also diesen Art von Trost ist der einzige, der ein wirklicher Trost darstellen würde. Dass es rückgängig gemacht werden könnte. Und so sind wir dann auch bei dem Osterereignis, welches wir heute an diesem Tag feiern. Da ist ja was rückgängig gemacht worden. Nämlich der Tod ist rückgängig gemacht worden. Das ist das Ereignis, welches wir heute an diesem Tag feiern, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist. Die Menschen haben keinen Trost bekommen, die Jesus nicht kennen. Ich habe auch nicht in den Medien, ich verfolge das nicht so intensiv, aber ich habe auch nicht gehört, dass es überhaupt einen Trost gegeben haben könnte. Nur Fassungslosigkeit. Also es ist kein Trost für Menschen, die Jesus nicht kennen, möglich. Auch nicht mit 50.000 Euro. Das hat ja die Lufthansa jeden einzelnen Passagier angeboten. 50.000 Euro hört sich jetzt, ja, es ist warmer Regen, sagen wir mal, ja. Hört sich ganz gut an, aber es ist, auch wenn 50.000 Euro dahinter stehen, ein ganz billiger Trost. Als wenn dein Leben 50.000 Euro wert wäre. Als wenn mein Leben 50.000 Euro kosten würde. Als wenn damit alles in Ordnung wäre. Als wenn Heike nicht mehr da wäre, das Verhältnis, mein Trost in Ordnung wäre, sagt, ja, hier hast du 50.000 Euro. Frau ist tot und du hast 50.000 Euro. Das ist so ein billiger, teurer Trost. Das ist so ein billiger, teurer Trost, dass er nicht trägt. Überhaupt nicht. Wie gesagt, der einzige Trost, der tragen könnte, wäre, wenn es wieder rückgängig gemacht werden könnte. Und der lebendige Gott, der gibt seinen Kindern folgenden Trost. Wir lesen in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will aber, Brüder, schreibt Paulus da, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also da in diesem Vers sehen wir schon mal, dass es Menschen mit Hoffnung gibt und ohne Hoffnung. Und im Angesicht des Flugzeugunglückes gibt es auch Leute mit Hoffnung und ohne Hoffnung. Ich will euch aber, Brüder, das sind Gläubige, Brüder sind immer Gläubige. Ich erinnere an Johannes 1, so viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, Kinder. Deshalb sind wir Brüder und Schwestern untereinander. Und deshalb schreibt Paulus, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen, die glauben, Also Brüder sind dann die Glaubenden, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die, die keine Hoffnung haben, sind traurig. Ganz klipp und klar. Das heißt nicht, dass wir nicht betroffen sind, wenn wir gläubig sind. Aber wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir werden das gleich noch etwas weiter entfalten. Und diesen Trost gab Gott seinen Kindern, weil die Fragen damals wie heute die gleichen waren. Nämlich über die Entschlafenen. Die Entschlafenen sind ja die Toten, wie wir das allgemein nennen. Ich nicht. Ich werde kein Toter sein. Meine Frau weiß das, meine ganze Familie weiß das. Wenn ich mal nicht mehr nach Hause komme, bin ich kein Toter. Ich bin ein Entschlafener. Ich bin vorausgegangen. Den anderen Gläubigen hinterhergegangen. Zu meinem himmlischen Vater. Und diesen Trost gab Gott seinen Kindern, weil die Fragen damals wie heute die gleichen waren. Angesichts der Verstorbenen hatten die Menschen in der griechischen Stadt hier, Thessaloniki, die große Frage, was ist mit den Verstorbenen? Und das ist ja eigentlich die Frage auch bei dem Flugzeugunglück. Ist ja nicht mehr wie tot. Toter geht ja nicht. Was ist mit den Verstorbenen? Obwohl die großen Philosophen, die in Griechenland beheimatet waren, hatten doch auf diese letzte und so entscheidende Frage keine Antwort. Genauso wenig wie unter Umständen Herr Gauck keine Antwort hatte. Oder die vielen Seelsorger keine Antwort hatten. Aber Gott selbst hat die allein gültige Antwort darauf. Gott selbst hat die allein gültige Antwort. Über alles in unserem Leben, über alle Fragen. Gott selbst hat die allein gültige Antwort. 1. Thessalonicher 4,14 lesen wir nochmal, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das feiern wir ja heute, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Gott wird mit denen, die glauben, heißt das, genauso verfahren, wie er es mit seinem Sohn Jesus gemacht hat. Gott wird mit denen, die glauben, genauso handeln, wie er es mit Jesus gemacht hat. Wir kommen gleich noch etwas mehr dazu. Wir werden das gleich noch mal betrachten, wie das gewesen ist, wie Gott mit Jesus verfahren hat, wie er damit umgegangen hat. Das heißt hier, denn wenn wir glauben, dass wir mit Jesus auferstehen werden. Gott wird die auferwecken, die glauben zum ewigen Leben. Auch diejenigen, die an dem Felsmassiv in den französischen Alpen, in denen wir vorgestern dran vorbeigefahren sind, zerschellt sind. Auch die wird Gott auferwecken, die Gläubigen wird er auferwecken zum ewigen Leben. Aber wie gesagt, die Einschränkung ist dabei, wenn sie glauben. Und das ist auch die Hoffnung für die, welche glauben, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und damit wir diese Hoffnung lebendig in uns haben, das heißt, dass diese Hoffnung nicht aus unseren Gedanken verschwindet, dass der Tod keine Macht an uns hat, dass Jesus der Erste ist, der auferstanden ist. Deshalb feiern wir, das ist der Grundgedanke, warum wir jedes Jahr Ostern feiern. Das ist der Grundgedanke, warum wir einmal im Monat Abendmahl feiern. Wir feiern nicht nur den Tod, sondern auch die Auferstehung. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Es geht nicht, weil er sündlos war. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Wir werden Ostern, das haben wir hier in unserer Gemeinde, Karfreitag, Donnerstag gemacht, ganz genau, Donnerstag, ja, besonders daran erinnert, dass der Sohn Gottes am Kreuz gestorben ist. Für deine Sünde. Wir kennen 1. Petrus 2. Wo steht er? Den er keine Sünde tat, noch wurde Truch in seinem Munde gefunden. Der ist gestorben. Für deine Sünde. Er hätte nicht sterben müssen. Du hättest sterben müssen. Ich hätte da hängen müssen. Das haben wir am Donnerstag gefeiert. Und heute, am heutigen Ostersonntag feiern wir, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Feiern wir die Auferstehung. Deshalb war zu Recht bei dem Papstbesuch der kleine Zettel in dem Felsengrab. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Deshalb grüßten sich die ersten Christen mit diesem Wort. Er ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden. Wie elementar wichtig, fundamental darf man ja fast nicht mehr sagen, weil man ja gleich in die Ecke eines Terroristen gerückt wird. Aber es ist fundamental wichtig, diese Botschaft, dass er nicht im Grab geblieben ist, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und deshalb ist dieser Tag, den wir feiern, fundamental wichtig für unser ganzes Leben. Weil wir beten keinen toten Jesus an. Und es ist nicht so, als wenn Jesus nicht eingreifen würde in unser Leben. Warum nicht? Weil er lebt. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Wir werden dieses fundamentale Ereignis oder diese Aussagen zu diesem Ereignis lesen im 1. Korinther 15. Und das schreibt Paulus, aber es ist Gott, der uns das mitteilt. Paulus ist nur der, der es aufschreibt. Paulus schreibt es auf nur. Gott teilt es uns mit. 2. Petrus 1, Vers 2. Ich habe das mal da reingeschoben, dass wir wissen, dass Gott uns das mitteilt. Was wir niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Und man kann auch übersetzen ein Wort, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben heilige Menschen Gottes Wort geredet. Also wenn Paulus das schreibt, das ist nicht eine Privatmeinung von Paulus gewesen, sondern es ist eine Offenbarung Gottes gewesen. Auch die Frage, wo die Toten geblieben sind, das hat Paulus sich auch nicht aus dem Daumen gesaugt. Das ist eine Offenbarung Gottes gewesen. Das hat Gott geschenkt, damit seine Kinder getröstet werden. Das ist elementar, das ist entscheidend, dass seine Kinder getröstet werden. Wir dürfen unsere Kinder trösten. Und wir werden auch als Kinder getröstet. Als Kinder Gottes. Und auch die, die in dem, wie ich es gerade schon sagte, in dem Felsmassiv zerschellt wurden. Wenn es das Wort eines Paulus gewesen wäre, müsste man sagen, Paulus wäre ziemlich dumm gewesen. Er müsste ziemlich dumm gewesen sein, so viel von Jesus zu reden. Dass er deshalb einige Jahre im Gefängnis verbringen musste, gesteinigt wurde, ausgepeitscht wurde und vieles mehr. Da sieht man schon, das können gar keine Worte von Paulus, der hätte sich doch nicht selbst geschadet. Aber er hat das bezahlt, weil Paulus hat das mit seinem Leben nachher bezahlt, wahrscheinlich, weil er Aussprüche Gottes aufgeschrieben hat, nicht irgendwas. Und dieser Paulus schreibt ihm, wir kommen jetzt dazu, im 1. Korinther 15, lesen das, Vers 1 bis 7. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch selbst bekommen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Vers 4 jetzt. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Und das, was Paulus hier entfaltet, diese 7 Verse, es geht noch viel weiter, aber es geht jetzt mal heute Morgen nur speziell um die Auferstehung, um diese 7 Verse. Das, was Paulus uns hier entfaltet, ist eine Hoffnungspredigt, die mustergültig ist. Eine Hoffnungspredigt par excellence. Erst durch das Ereignis, welches wir Ostern nennen oder welches wir jetzt Ostern feiern, Tod und Auferstehung, ist uns als Kinder, als seine Kinder, diese Hoffnung gegeben. Die Begründung der Hoffnung liegt jetzt darin, Paulus beginnt damit, dass die Menschen in Korinth an das erinnert werden, was die Grundfesten oder auch die Hoffnung ihres Glaubens ist. Damit fängt das an. Er fängt an. Ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium. Das Evangelium, das war jetzt die Rettenden, das ist die Erinnerung, das ist die Grundfeste, woran er erinnert. Die alles übertreffende Botschaft, müssen wir uns merken, wissen wir eigentlich. Das Evangelium ist die alles übertreffende Botschaft. Das ist eine Botschaft von weltverändernder Inhalt. Das ist nicht irgendwas Nettes, was da gesagt wird. Oder nicht irgendwas Wahres. Oder da ist nicht irgendwas Wahres dran an dieser Botschaft. Sondern, wenn hier steht das Evangelium, heißt es, wie ich gerade sagte, eine verändernde Nachricht. Eine weltverändernde Nachricht. Eine alles übertreffende Botschaft. Es kann viele Nachrichten geben, die von bedeutendem Inhalt sind. Allerdings verblasst jede andere Nachricht gegenüber dem Evangelium, welches wir in der Bibel finden. Jede andere Nachricht wird blass dagegen. Gute Nachricht ist zum Beispiel, was ist eine gute Nachricht? Ich wüsste eine. Du hast 3 Millionen im Lotto gewonnen. Wäre doch mal eine gute Nachricht, oder? Das ist blass. Das ist nichts, ist das. Das ist nichts gegen das Evangelium. Warum nicht? Weil die 3 Millionen keine Hoffnung bringen. Wir waren ja letzte Woche in den vergangenen Tagen in Spanien. Und da sind viele Leute mit vielen 3 Millionen. Das parken an den Straßen Ferraris und was weiß ich was alles. Und wisst ihr, wenn ich ging durch die Straßen und sah das alles da. Und ich habe zu Heike gesagt, hey, so könnte ich nicht leben. So könnte ich nicht, dass ich nicht mit 3 Millionen leben könnte, könnte ich schon. So könnte ich nicht leben. Jetzt in dieser Zeit sind viele ältere Leute da und die sind auf Wie ich vielleicht auch, ich weiß es nicht. Aber die sind auf den letzten Metern. Und die sitzen dann in den Cafés und schlürfen genüsslich ihren Kaffee und trinken sich einen Cognac oder einen Wein oder so ein Zeug. Ja, und dann? Sie haben keine Hoffnung. Null. Sie kennen diesen auferstandenen Herrn nicht, der sie zu sich ziehen will. Der gerungen hat, der im Tod um diese Menschen gerungen hat. Und die glauben nicht, die wollen das nicht glauben. Sie sitzen in den Cafés und schlürfen ihren Kaffee und sind vielleicht auf den letzten Metern ihres Lebens. So kann ich nicht leben. Ohne Hoffnung. Wenn man in ihre Augen guckt, sieht man viel, dass sie keine Hoffnung waren. Weil sie missachten das Angebot Gottes, diese überragende Botschaft. Tauschen sie ein, in Römer 1 sagt es, in zu leeren Fabeln. Die leeren Fabeln sind für die, du hast Geld genug, lass es dir gut gehen. Das sind dann die leeren Fabeln. Und sie missachten das Angebot Gottes. Und sie haben keine Hoffnung und sie sterben hoffnungslos. Wenn da ein Kind in dem Flugzeug ist, welche Hoffnung wollen wir ihnen geben? Ein Ungläubiges. Welche Hoffnung wollen wir ihnen geben? Ich habe keine Hoffnung für die. Bei unseren Kindern ist das anders. Deshalb trauern wir nicht so wie die, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Das ist mir so bewusst geworden, da unten, das wird mir immer wieder, gerade da unten in Spanien bewusst, wo manche Ecken sind, wir sind an so einem Immobilienmakler vorbeigegangen, dann guckt man aus Neugierde ins Schaufenster, Haus mit Mehrblick in der ersten Linie, 27,5 Millionen Euro. Da stehen dann die ganzen Karren vorne vor. Aber was ihnen fehlt, ist die Hoffnung. Und die können Häuser kaufen, wie sie wollen, und sie haben keine Hoffnung. Also diese Botschaft, wir fahren damit gekommen, mit den drei, auf die 3 Millionen, die wir vielleicht mal im Lotto gewinnen könnten, oder 5 oder 10, verblasst gegen das Evangelium, verblasst gegen diese überragende Botschaft. Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. In diese Botschaft verblasst alles andere, was wir jemals gehört haben. Alles. Das Evangelium verändert und gibt Hoffnung. Das Evangelium, die Annahme des Evangeliums, das Glauben, das Festhalten daran, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er vorausgegangen ist, er sagt, ich bin vorausgegangen, euch eine Stätte zu bereiten. Diese Botschaft übertrifft alles andere. Diese Botschaft verändert unser Leben. Und diese Botschaft gibt uns Hoffnung. Und diese Botschaft lässt uns durchhalten bis zum Schluss. Bis der Herr Jesus wiederkommt und uns nach Hause holt, was einigen wenigen vorbehalten sein wird, oder bis wir in den französischen Alpen zerfetzt werden, oder bis wir zu Hause gemütlich einschlafen. Diese Hoffnung lebt in uns, die Hoffnung auf das Evangelium. Die Erinnerung an das Evangelium ist es, mit der Paulus hier diesen Abschnitt beginnt. Mit der Erinnerung an die rettende Botschaft hatten wir gerade gesehen. Und da steht Vers 3 und Vers 4 wie so ein Zusatz, wie so ein zufälliger Zusatz, ist natürlich kein zufälliger Zusatz, steht nach den Schriften. Schreibt Paulus hier nach den Schriften, so wie Gott es in der Bibel gesagt hat. Und das allein ist gültig, was der lebendige Gott uns in der Bibel sagt. Allein das ist gültig. lasse ein Buch von diesem Erik Liddell, der dann den Sonntag der 1924 Weltklasseläufer gewesen ist und der am Sonntag nicht angetreten ist, weil er gesagt hat, Sonntag ist der Tag des Herrn, sonntags werden hier keine Läufe gemacht. Und da war die große Medaillenhoffnung von England. Und dann ist einer der Funktionäre gekommen und hat ihm gesagt, wie enttäuscht er wäre. Und wie wichtig das doch wohl für England wäre, dass er die Goldmedaille im 100-Yard, war das damals, im 100-Yard-Lauf gewesen wäre. Und der Erik Liddell war schon ziemlich angeschlagen durch diese Angriffe. Und er schreibt dann, oder wurde nachher geschrieben, was die Menschen mir sagen, das ist so uninteressant. Das ist so egal, was die anderen sagen. Aber das, was der lebendige Gott mir gesagt hat, diesen Weg will ich gehen. Ein sehr großes Beispiel, wie wenig Wert es hat, was die Menschen sagen und wie fundamental wichtig das Evangelium für unser Leben ist. Also er sagt hier Vers 3 und 4 als Zusatz nach den Schriften, so wie Gott es durch die Bibel sagt. Weil die Bibel wird auch genannt das Buch der Bücher. Und das heißt nicht, weil das so einen schönen Goldschnitt hat und einen schwarzen Einband, sondern weil der Inhalt ist, weil Gott sich darin mitteilt. Die Erinnerung an das Evangelium ist das, welches Paulus hier woran Paulus die Korinther erinnert hat. Nicht ein Evangelium vom Philosophen oder anderen Lehrern, dessen Kernaussagen darin mündeten und auch heute noch münden, wenn du nur gut genug bist, wird schon alles irgendwie gut gehen. Das ist so ein Standardtrost. Ich erwische mich ja manchmal auch dabei, wenn ich so gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll, dann kriegst du irgendwie so einen Schlag auf die Schulter, dass es geht, wird schon wieder gut gehen. Ist das so. Das ist doch irgendwie so ein Standardtrost, den wir so mitgekriegt haben. Das ist vielleicht auch die Kernaussage. Ich schreibe vielleicht. Ist vielleicht auch eine Kernaussage von vielen Seelsorgern bei dem Flugzeugunglück. Sie versuchen die Seelsorger versuchen eine Zukunftsperspektive zu geben. Eine Zukunftsperspektive, wo doch keine Perspektive ist. Und das ist nicht so einfach. Eine Perspektive zu geben, wo keine ist, ist nicht einfach. Da muss man schon allerhand ausblenden oder ein Stück seines Gehirns zu Hause lassen. Das ist nicht einfach. Also das ist die Kernaussage von vielen Seelsorgern und vielleicht auch von denen, die sich um die Angehörigen der Opfer des Flugzeugunglücks bemühen. Was sollen sie auch sonst sagen? Was sollen sie auch im Angesicht dieses Unglücks sonst sagen? Die Seelsorger sind natürlich geschult darin, damit das nicht sofort auffällt, dass sie auch keinen wirklichen Trost haben und keine bleibenden Antworten. Sie haben keinen Trost und es gibt keine Antworten. Keinen bleibenden Trost. Haben sie nicht, können sie nicht haben. Aber wir als seine Kinder schon. Weil wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Ist begründet in Jesus Christus. Ist begründet in der Auferstehung Jesus Christus. Weil er vorausgegangen ist und uns nach Hause holt. Das ist unser Ziel. Das ist unser Leben. Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich will, dass ihr da seid, wo ich bin. Wunderbare Beziehung. Ein wunderbarer Trost. Aber was sollen die Menschen sonst sagen? Es bleibt bei einem Trost, der keiner ist, weil das Geschehene nicht rückgängig zu machen ist.
Das Geschehene ist nicht rückgängig zu machen. Paulus hier erinnert an das Evangelium, die gute Nachricht. Der Trost hier drin kommt nicht vom Menschen, sondern kommt von Gott selbst. Paulus kann auf das Evangelium verweisen. Paulus kann auf Jesus verweisen. Er kann auf das Evangelium verweisen oder auf Jesus zeigen, weil die Korinther es angenommen haben, steht hier. Weil sie glauben. Deshalb kann er das sagen. Weil sie glauben, weil sie es angenommen haben, erstens. Zweitens lesen wir, weil sie daran festhalten. Das kann man sich wörtlich auch feststellen, kann man sich wörtlich vorstellen. Dass ich mich an Jesus klammer. Wie so einfach an Jesus festhalte. Was anderes, anderen Trost habe ich in manchen Situationen nicht mehr. Nur noch meinen Herrn Jesus. Wir singen im Lied, du, oh Jesus, machst alles gut. Das ist mein Trost. Und wenn Psalm 23, auch wenn ich wandelte im Tal des Todes, doch du, Jesus, bist bei mir. Doch du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab und so weiter. Also, das war zweitens, weil er konnte auf das Evangelium verweisen, weil sie daran festhalten. Drittens, weil sie daran glauben, das heißt, weil sie daran vertrauen. Und viertens, weil sie dadurch gerettet wurden. Nicht zuletzt kann er auf die Kraft des Evangeliums verweisen, weil er selbst die lebensverändernde Kraft persönlich kennengelernt hat. Das ist hier in den, ich will das nicht einzeln nochmal raussuchen, das ist in diesen Worten enthalten. Weil Paulus selbst das erlebt hat. Paulus selbst wusste, es ist nicht wie ein Blinder von der Farbe spricht, ja? Weil Paulus hat den Jesus kennengelernt. Hat ihn selbst kennengelernt. Und was hat er mit Paulus gesagt? Oh, Paulus, bist ein netter Kerl, mach mal weiter, wo du bist. Nein, hat er nicht gemacht. Das Leben des Paulus hat er auf links gezogen. Hat er völlig verändert. Und daraus resultierte dann die Hoffnung. Die Hoffnung auf Jesus. In Vers 3 lesen wir, ich habe es begriffen. Ich habe es verstanden. Ich habe es begriffen. Das war keine sachliche Zustimmung, dass das theologisch jetzt richtig war. Sondern das Begreifen war keine kopfmäßige Zustimmung, sondern eine herzensgemäßige Zustimmung. Ich habe es begriffen, dass Jesus, dieser Gekreuzigte, an dem wir denken in diesen Tagen besonders, dass er für meine Sünde gestorben ist. Ich habe es begriffen. Das war, oder ergriffen, das sagt der Vers 3. 1. Timotheus 1, 15 lesen wir nochmal, das glaubwürdig. Paulus argumentiert ja sehr oft oder eigentlich immer auf das Alte Testament. Er fußt immer auf das Alte Testament. 1. Timotheus 1, Vers 5 sagt er glaubwürdig. Ich überlege gerade, wie es in der alten Elberfelder heißt. Das Wort ist gewiss, steht da. Das Wort ist gewiss in der alten Elberfelder. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von welchen ich, jetzt zitiere ich aus der Schlachter, der Größte bin. Das sagt Paulus. Das ist wahr, das ist gewiss, die lebensverändernde Kraft kennengelernt. Das ist der Testfall auch für unser Leben. Leben wir in der lebensverändernden Kraft die Jesus uns geschenkt hat. Leben wir in der lebendigen Hoffnung. Sei es, dass ich lebe oder sterbe, ich lebe und sterbe dem Herrn. Dem Herrn. Dem Herrn. Nicht irgendjemand. Dem Herrn. Die ganzen griechischen Philosophen, denen werden wahrscheinlich, als sie das gelesen haben, die Haare zu Berge gestanden sein. Weil sie mit ihren Philosophien nicht weiterkamen. Da kommt so ein Kerl daher und sagt, ich lebe und ich sterbe für den Herrn, des Herrn. Deshalb, weil das Wort glaubwürdig ist und aller Annahme wert, das finde ich so genial, wie das in der alten Elberfelder ist, und aller Annahme wert, also das ist es wert zu glauben, nicht was irgendjemand dir sagt, aller Annahme wert. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Deshalb ist unser Trost, als seine Kinder ein anderer, als der, welcher von Seelsorgern weitergegeben wird, die dieses wunderbare und rettende Evangelium nicht kennen oder dieser Botschaft, die Gott uns gibt, keinen Glauben schenken. Deshalb ist unser Trost ein anderer. Wenn wir jetzt bis Vers 3 an die Befreiung von Schuld und Sünde aufgrund des Todes von Jesus erinnert wurden. Das war jetzt ein schwieriger Satz, ich weiß. Also, dass wir daran erinnert wurden, dass Jesus für uns gestorben ist, werden wir in den nächsten Versen, also ab Vers 3, an den Folgen dieser Befreiung erinnert. Wenn Christus auferstanden ist, ich gehe mal ganz ein Stückchen weiter, eben auf Vers 23 können wir gehen, 15 Vers 23. Wenn Christus auferstanden ist, steht da sinngemäß, werden auch die auferstehen, die Christus angehören. Punkt aus. Ich will es euch nicht vorenthalten, vorzulesen. Da steht, der Erste, der auferstanden ist, Christus, danach die, welche Christus angehören. Der Erste, der auferstanden ist, ist Christus. Haben wir 500 Mal nachgesagt. Wenn jetzt einer sagt, ja, das ist da mal, das haben da so seine Freunde gesagt. Ist natürlich, es kann nur einer sein, der die Bibel nicht kennt. Hören wir ja schon mal. 500 Brüdern auf einmal ist er erschienen. Das ist nicht im Verborgenen geschehen. Also das lesen wir in Vers 23, dass wenn Christus auferstanden ist, werden auch die auferstehen, die zu Christus gehören. Dann ist der Tod, die Trennung von einem geliebten Angehörigen nur vorübergehend. Und das war das, was ich anfangs sagte. Das Ereignis können wir nicht rückgängig machen. Aber der Trost, der uns als seine Kinder betrifft, ist der, dass dieser Tod überwunden worden ist. Da wird der Tod schon rückgängig gemacht. Der wird nicht tot. Entschlafen. Ist nicht tot. Dann werden die auferstehen, ihre Sünde bei Jesus abgegeben haben. Die sich auf Jesus verlassen. Wie ich sagte, die sich an Jesus klammern. Die sich darauf verlassen, wie er das Verhältnis zu Gott bereinigt hat. Wie Jesus das Verhältnis zu Gott bereinigt hat. Die sich darauf verlassen. Davon ist hier die Rede. Das sind die, die auferstehen, Herrn. Unsere Strafe, lesen wir in Jesaja 53, lag auf Jesus. Er wurde bestraft. Er wurde bestraft. Ich sage das zum dritten Mal jetzt. Er, Jesus, wurde bestraft, damit wir straffrei ausgehen können. Wenn wir von Auferstehung reden, so ist die Auferstehung, das muss ich jetzt da reinschieben, ist die Auferstehung nicht nur für uns Christen. Wir müssen ganz ein bisschen aufpassen. Die Auferstehung ist nicht nur für uns Christen, wir alle werden vor Gott treten. Wir alle werden vor Gott treten. Römer 14, Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10. und viele andere mehr. Wir alle werden vor Gott treten. Aber nur die, die auf Jesus vertrauen, die auf Jesus vertraut haben, ist eine Auferstehung mit positivem Ausgang gewährleistet. Kommt ihr noch mit, ja? Nur die, die auf Jesus vertrauen oder vertraut haben, denen ist eine Auferstehung mit positivem Ausgang gewährleistet. Trägst du dein Urteil, das Urteil für dein Leben selbst? Bezahlst du für deine Sünde selbst? Oder hat Jesus dein Urteil schon am Kreuz erhalten? Hat Jesus dein Urteil schon am Kreuz bezahlt? Also nochmal, der Trost, wir können Leuten, Menschen, die nicht glauben, können wir keinen Trost geben. Es gibt keinen Trost, außer den billigen 50.000 Euro Trost. Kann man verdoppeln, kann man 100 draus machen. Aber der Trost ist immer noch der gleiche. Null. Ist kein Trost. Nur die auf Christus vertrauen, auf Jesus, an Jesus geglaubt haben, haben eine Auferstehung mit positivem Ausgang. Trägst du dein Urteil selbst, sagte ich gerade schon, oder hat Jesus dein Urteil schon am Kreuz erhalten? Weil vor dem heiligen Gott stehen wir und werden geurteilt. Aber ich sagte es schon, wenn ich vor Gott stehe, wird das anders laufen. Nicht, dass ich kein Urteil bekommen werde. Ich kriege auch ein Urteil. Klar. Selbstverständlich. Aber weil ich mich an Jesus geklammert habe, Jesus steht dann auch bei mir, weil der lebt. Und dann halte ich mich immer noch fest an meinem Herrn. Und dann sagt mein Herr Jesus, sagt, Vater, für den habe ich bezahlt. Das ist mein Urteil. Das ist mein Urteil. Mein Urteil ist, für den habe ich bezahlt. Genauso ist es, ich muss es nochmal eben zum Verständnis sagen, genauso ist es mit dem Begriff ewiges Leben in der Bibel, wir alle werden ewig leben. Ist ein Naturgesetz übrigens, dass keine Energie verloren geht. Es geht keine Energie verloren, auch wenn wir heizen und die Tür aufmachen, machen wir das Weltall etwas wärmer damit. Es geht keine Energie verloren. Und genauso ist es mit unserem Leben. Unser Leben geht auch nicht verloren. Unser Leben lebt ewig. Aber das ist dann, wenn wir das sehen, ist dann wirklich die Frage, lebst du ewig in der Hölle oder lebst du ewig im Himmel? Ewige Leben sowieso. Wenn wir von Johannes 3, von Johannes 3, Vers 16 sehen, jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben, ist es eine Frage der Qualität, ein Qualitätsbegriff, wo Niklas vor 14 Tagen darüber gesprochen hat. Ist ein Qualitätsbegriff. Wir werden alle ewig leben. In den nächsten Versen hier, wenn wir jetzt in den nächsten Versen die Auferstehung von Jesus sehen, das da beschrieben wird, und später die Auferstehung der Glaubenden beschrieben wird, ist die Auferstehung zum ewigen Leben als Qualitätsbegriff gemeint. Auferstehung zur Gemeinschaft oder wir werden auferstehen, wir werden, ich sage das profan, wir werden im Himmel sein. Ganz einfach. Dann wird das sein, wenn Gott uns nach Hause beruft. Es hätte letzten Dienstag sein können, wenn wir in dem Flug gesessen hätten. Es kann heute sein, wenn wir nach Hause fahren oder vielleicht nicht mehr nach Hause fahren. Es kann auch erst in 10 oder 20, 30, 50, 60, ich weiß es nicht, Jahren sein. Aber dann wird das sein, wann die Auferstehung wieder kommt. Und diese Auferstehung, Auferstehung hat er auch mit den Glaubenden gemacht, die auf diesem Flug 4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf unterwegs waren. Und das ist der Trost. Und der ist an Glaubende. Und an gar keinen anderen. Weil wir auferstehen werden, so wie Jesus auferstanden ist. Er hat es euch gerade vorgelesen. Der Erste ist, der auferstanden ist. Jetzt kommt der Beweis der Auferstehung. Ich beeile mich auch. Jetzt kommt der Beweis der Auferstehung von Jesus, Vers 4, und dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tag und dann, wie ich gerade schon sagte, nach den Schriften. Der Beweis lag in den Schriften des Alten Testaments, zum Beispiel Psalm 16, Vers 10, könnt ihr nur mal so mitnehmen, also im alten Teil der Bibel. Weder die Verfasser des neuen Teils der Bibels waren geboren, noch war Jesus geboren. Und trotzdem war die Verheißung, das Versprechen verborgen im Alten Testament. Warum? Weil ein ganz klarer Beweis, weil Gott der Autor der Bibel ist. Gott ist der Autor, kein anderer. Sonst hätte Jesaja nichts sagen können. David hätte nichts von Jesus sagen können. Abraham hätte nichts gewusst von Jesus. Nichts. Noah, nichts hätten die gewusst. Wenn Gott nicht der Autor gewesen wäre. Weil waren die Verfasser des Neuen Testaments waren noch nicht in Sicht. Trotzdem war im Alten Testament von Jesus die Rede, weil es eben Gott war und auch heute noch ist, der sich den Menschen mitteilt. Die Menschen, die zur Zeit von Jesus lebten, kannten die Bibel und davon gewarnt wurde das Grab von Jesus ja bewacht. Wir kommen nochmal auf die Auferstehung. Das Grab von Jesus wurde ja bewacht. Wieso sollte man sonst das Grab von Jesu bewachen, von einem Toten bewachen? Warum sollte man ein Grab vom Toten bewachen? Sollte der Tote etwa weglaufen? Ja, geht doch nicht, oder? Sind unsere Friedhöfe bewacht? Nein. Warum nicht? Weil die Toten 2 Meter tief unter der Erde sind. Und da war es ein Felsengrab, da hatten sie einen Stein vorgeholt. Brauchte nicht was. Aber sie kannten, die Menschen kannten sehr wohl die Bibel und hatten auch so eine Ahnung, dass da was dran sein könnte. Sie bewachten das, müsst ihr zu Hause nachlesen, Matthäus 27, Vers 63 ist zu lesen. Und das Grab war dann leer. Als das Grab leer war, was haben sie gesagt? Ja, er ist auferstanden. Jawohl, er ist auferstanden. Nee, haben sie nicht gesagt. Weil die Auferstehung eine Entscheidung herbeiführen muss. Dann trennt sich das. Dann muss ich für oder gegen Jesus sein. Die Auferstehung ist entscheidend. Wenn er lebt, hat er einen Anspruch auf mich. Als der Herr der Welt. Als das Grab dann leer war, haben sie nicht geschrien, er ist auferstanden. Die Wächter wurden bestochen. Die Grabwächter wurden bestochen, damit sie sagen sollten, die Freunde von Jesus hätten den Leichnam gestohlen. Dieses Wachvergehen. Sie sind bestochen worden, das zu sagen. Das wäre im Normalfall ihr Todesurteil gewesen. Dieses Wachvergehen, das heißt ja, wir haben noch nicht aufgepasst, wir haben gepennt, die Nacht statt zu gucken, hat damals im Römischen Reich Todesstrafe zur Folge gehabt. Hätte. Aber die haben sich ja schon arrangiert. Hauptsache, dieser Jesus war weg. Und das ist bei vielen heute auch so. Die arrangieren sich dann. Hauptsache, dieser Jesus ist weg. Aber wir gehen gerne dann auch Ostern mal in die Kirche. Hauptsache, wenn wir rausgehen, bleibt er da. Nicht, dass er noch mit in unser Leben reinkommt. Hauptsache, der bleibt in der Kirche. Also, die Wächter wurden bestochen. Könnt ihr auch nochmal nachlesen, Matthäus 28, Vers 13. Trotzdem war die Auferstehung, auch das Bekanntwerden der Auferstehung, war nicht zu verhindern bis heute. Danach, nach der Kreuzigung und Grablegung lesen wir, begegnete der auferstandene Jesus, Petrus und danach den anderen Jüngern. Könnt ihr alles am Ende der Evangelien lesen. Johannes Evangelium nicht gerade, aber wenn ihr Matthäus, Markus und Lukas lest, am Ende der Evangelium könnt ihr das nachlesen. Danach begegnete, das lesen wir dann hier, haben wir im Korinther gelesen, begegnete Jesus 500 auf einmal, wovon die meisten bei der Abfassung dieses Briefes noch als Zeitzeugen lebten. Also von den 500 lebten die meisten noch als Zeitzeugen. Als Paulus das geschrieben hat, lebten die noch. Der konnte nicht die Unwahrheit schreiben. Der konnte die als Zeugen erwohnen. Er hätte gesagt, guck mal, komm, jetzt komm du mal mit jetzt nach der nächsten Vortragsreihe, die ich mache. Jetzt erzähl du mal, wie du denn Jesus gesehen hast. Aber die lebten noch. Ganz klare Beweise, dass unsere Hoffnung nicht vergebens ist. Ganz klare Beweise, er ist auferstanden. Vers 7, danach, 15 bin ich jetzt wieder, 1. Korinther 15. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Nachzulesen, Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ich kann mich daran erinnern, dass es noch nicht so lange her ist, dass wir das getan haben. Jetzt muss ich hier nochmal an meinem schlauen Rechner weiterblättern, tut mir leid. Genau. Da war die Dokumentation, die Beweislage war erdrückend. Deshalb konnten die ersten Christen sich mit der gleichen Hoffnung grüßen wie wir heute Morgen. Ich wusste, dass Sascha euch so grüßen wird. Mit der gleichen Hoffnung konnte er uns grüßen, nämlich die Hoffnung, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Dann die Erwiderung, das war genau wie hier. Heute Morgen, die Erwiderung war etwas mager. Man schämt sich ja auch so ein bisschen, ich verstehe das ja. Aber die Erwiderung war dann, das war so voller Herz, ja. Dass er ist wahrhaftig, er ist mit Sicherheit, gewiss, er ist auferstanden. Wie konnten Sie sicher sein? Zeugen, Zeitzeugen. 500 auf einmal. Die Freunde, gar nicht mitgezählt. 500 auf einmal. Er ist wahrhaftig. In Johannes 19, Vers 20, als er das gesagt hatte, das war, da ist Jesus seinen Freunden begegnet und die waren so traurig, dass ihre Hoffnung dahin geronnen war, zeigte er ihnen, Jesus ihnen, seine Hände und seine Seite. Durch die Hände waren die Nägel durchgegangen. Und durch seine Seite, da hatte man getestet, ob er tot war. Da hatte der Knecht einen Speer durchgejagt. Und das war für die Untersteher, deshalb habe ich das nochmal rausgesucht, da wurden sie froh, dass sie den Herrn sahen. Da wurden sie so froh, dass er auferstanden war. Da wurden sie so froh, dass sie nicht auf den Blender reingefallen sind. Da waren sie so froh. Sie waren froh, weil ihre Hoffnung lebendig war. Weil Jesus lebendig war. Deshalb waren sie froh. Weil ihre Hoffnung lebendig war. Sie wurden froh, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Sie waren froh, dass ihre Hoffnung nicht vergebens ist. Sie waren froh, dass ihr Glaube nicht vergebens war. Gibt es einen anderen Trost? Weil Jesus lebt, werden wir leben. In Ewigkeit. Welchen Trost können wir weitergeben an Menschen, die durch schwere Schicksalsschläge wie das Flugzeugunglück getroffen sind? Welchen Trost können wir Menschen geben, die von Leid und Krankheit und Verlust getroffen sind? Wir können mitfühlen und mitleiden. Das ist sehr hilfreich. Aber Trost kann es nur einen einzigen geben. Es kann nur einen einzigen geben. Klammer dich an Jesus. Das ist der einzige Trost. Weil er lebt, darfst du auch leben. Über die Verstorbenen brauchen wir nicht mehr verhandeln. Aber für die, die Jesus noch nicht kennen, da ist schon noch mit zu verhandeln. Denen dürfen wir das noch sagen. Weil er lebt, darfst auch du leben. Ewig. Ich schließe mit 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat, hat uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben durch Gnade. Durch Gnade. Nehmt den Vers bitte mit. 2. Thessalonicher 2, Vers 16. Das ist unser Trost. Unser Trost, weil er auferstanden ist. Amen.